Hallo und herzlich willkommen bei Digital Dean, dein Podcast mit allen wissenswerten Inhalten rund um das Thema Digitalisierung, verpackt in kleinen Wissenshäppchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Dean. Heute darf ich wieder einen spannenden Gast in unserer Sendung willkommen heißen, denn heute sprechen wir mit Pascal Jacobi zum Thema Innovationsmanagement. Und auch heute möchten wir uns wieder einer ganz konkreten Frage widmen, denn warum ist ein methodisches Vorgehen für die Entwicklung von Innovationen so sinnvoll und was hat Lego mit Innovation zu tun? Pascal ist jemand, den ich als klassischen Digital Transformer bezeichnen würde, also jemand, der zum einen als Digital Native aufgewachsen ist, sich in diesem Themenfeld spezialisiert hat und dann auch noch die technologischen Fertigkeiten mitbringt. Pascal selbst beschreibt sich als Brückenbauer, um Menschen und neue Technologien miteinander zu versöhnen. Ja, Pascal, das klingt ja alles schon sehr verheißungsvoll. Stell dich doch mal vor, wer bist du und was machst du?
Ja, hallo Dominik, vielen Dank für die Einladung und auch Dankeschön für die schöne Vorstellung. Ja, mein Name ist Pascal Jacobi, ich lebe und arbeite hier in Köln, habe ursprünglich mal BWL studiert mit dem Schwerpunkt Innovationsentwicklung und daher kommt auch der Spruch mit dem Versöhnen, den du gerade eben angesprochen hast. Und ja, ich bin hier Inhaber und Gründer einer Unternehmensberatung, die sich eben auf diese Themen fokussiert hat, auf Thema Innovationsmanagement mit dem Themenschwerpunkt Digitalisierung und jetzt seit neuestem auch Gründer einer Projektmanagement-Software mit dem Namen Kiwimodi, die dieselben Themen auch behandelt, nur eben in der digitalen, in der Softwarelösung.
Ja, das klingt doch schon alles sehr, sehr spannend. Und eins zeigt sich auch schon, du sagst, du bist Gründer und baust dein Unternehmen auf. Gab es einen bestimmten Zeitpunkt, wo du für dich entschieden hast, dass das Angestellten-Dasein nicht so deins ist und Gründen für dich mehr Spaß macht? Was war für dich denn so der ausschlaggebende Punkt dafür?
Also es gab jetzt nicht den ausschlaggebenden Punkt. Es war schon während der Schulzeit habe ich nebenbei Geld verdient, indem ich Sachen programmiert habe. Also ich bin schon relativ früh in diese Programmierthemen reingekommen. Und damals gibt es dann halt irgendwie die Möglichkeit, ob du jetzt irgendwie Zeitung austrägst als Schüler oder ob du dann irgendwie vielleicht dein Geld irgendwie vielleicht auch über das Programmieren verdienen kannst. Und das ging damals relativ leicht, weil es quasi keinen gab, der das machte. Das war ganz gut. Und so habe ich halt relativ schnell so Kleinigkeiten gemacht. Ne? Das waren dann irgendwie mal so ein kleines Forum zu machen oder eine kleine Website oder so zu programmieren. Dann gingen die Sachen halt immer, wurden dann immer professioneller hin zu Unternehmensanwendungen. Das war dann quasi so die Krönung, also wirklich zu B2B-Anwendungen. Und irgendwann in dieser Laufbahn, wenn du programmierst und wenn du damit freiberuflich arbeitest, dann genießt du natürlich irgendwann so diesen Lifestyle so ein bisschen. Ne? Also du kannst natürlich deine Arbeitszeiten freilegen. Ich bin jemand, der eigentlich nie irgendwie vor 8 Uhr aufsteht gerne. Ne? So, meine Traumarbeitszeiten sind eigentlich so 18 Uhr bis 3 Uhr nachts oder so. Also typisches Programmierer-Klischee. Und irgendwann kam es dann irgendwie so zusammen, dass ich dann gesagt habe, ja, eigentlich rein von der Mentalität her, wenn du es halt für dich etwas machst, ne, wenn du für dein eigenes Unternehmen aufbaust, dann ist es halt was ganz anderes, als wenn du jetzt in einem großen Unternehmen arbeitest. Ne, es ist nicht besser oder schlechter, aber es ist halt was anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Podcast mache mit dir, dann kann ich das frei entscheiden. Ich brauche keine Genehmigung oder sowas dafür. Ich kann frei reden und alles, was ich mache, arbeitet halt für und gegen mich selbst und zwar unmittelbar. Und das ist halt in positiven Sachen sehr gut, in negativen Sachen manchmal ein bisschen nervig. Aber es ist halt irgendwie eine ganz andere Art des Arbeitens. Ich war ja auch nicht immer selbstständig, ich war mal zwischendurch natürlich auch angestellt. Und das waren auch alles super tolle Erfahrungen. Aber jetzt so hinten raus, muss ich sagen, fühle ich mich doch sehr wohl in der Konstellation, in der ich jetzt bin.
Ja, ich denke, am Ende des Tages muss sich jeder selbst immer die Frage beantworten, so wie passt es zu einem selbst? Wobei ich schon auch sagen muss, dass ich immer beeindruckt war von den Kumpels, die schon sehr früh Dinge programmieren konnten und dann damit auch ihr eigenes Ding draus machen könnten. Das sind natürlich immer ideale Voraussetzungen, um danach auch in ja, digitalen Geschäftsfeldern arbeiten zu können. Muss ich schon sagen, das habe ich schon immer sehr, sehr beneidet. Von dem her hast du dir da auch hier genau das richtige Steckenpferd ausgesucht. Aber kommen wir doch einmal zurück zu deinem Unternehmen. So, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Was machst du denn so den ganzen Tag und ja, wie unterstützt du denn Unternehmen?
Also was wir ursprünglich gemacht haben, nachdem wir dann von der Programmierung nicht dann weggekommen bin, ging es immer mehr so in die Beratungsleistung rein, in die Thema Digitalisierungsberatung, Digitalisierungskompetenz aufbauen und damit schwingt auch ganz unmittelbar dieser große Bereich des New Work mit. Also Digitalisierung ermöglicht ganz viel, aber setzt auch viel voraus, was diese neuen Arbeitsmethodiken angeht und so sind wir jetzt so, oder bin ich jetzt in den letzten Jahren da reingeschlittert eigentlich am Anfang, so mach's jetzt halt jetzt durch die Unternehmensberatung dann auch professionell, indem wir halt Methodiken Leuten und Unternehmen an die Hand geben und sie daran schulen, aber es auch direkt anwenden, wie sie eben Kreativität und Innovation in ihren Arbeitsalltag integrieren können. Und das ist geht halt in diese ganzen neuen, alle tollen Themen mit ein. Das ist ja dieses riesige Feld der Digitalisierung, das ist natürlich viel zu groß, um es jetzt in ein paar Minuten zu besprechen, aber viele Voraussetzungen dafür liegen halt im Thema Kreativität und Mitarbeiter-Selbstverantwortung und Leute mal machen lassen. Und dafür helfen diese Methodiken doch enorm, gerade auch wenn man von einem doch sehr konservativen und klassisch aufgebauten Unternehmen mit starrer Hierarchie, was ja auch in Ordnung ist, ne? Aber wenn man dann das wechseln möchte, eignen sich so Methodiken natürlich auch super, um dann den Leuten so ein bisschen in der Kreativität zu helfen und in der Selbstverantwortung zu helfen, um dann darauf die Basis zu legen, auch wirklich zukunftsfähiges Unternehmen zu sein. Und das bieten wir so im Wesentlichen an mit dem, was wir machen, und haben da auch ganz gute Resonanz schon bekommen über die letzten Jahre hinweg. Und es macht auch wirklich viel Spaß, wenn man immer wieder sieht, wenn auch die, wenn man eigentlich denkt, dass relativ verkrampfte Leute hinten raus im Workshop dann wirklich absolut happy sind und dann anfangen, mit ihren Lego-Bausteinchen zu spielen und das Ganze in einer produktiven Arbeitsweise verpacken. Also das ist jedes Mal, also das ist wirklich toll, wenn man dann sieht, dass die Leute dann so blühen in diesem Workshop. Das macht wirklich viel Spaß.
Ja, das glaube ich dir total. Also vor allem, wenn man da wirklich etwas Kreatives dann zum einen machen kann und am Ende des Tages so wirklich ein Produkt hat, wo man dann auch noch sagen kann, das haben wir in XY Tagen entwickelt. Und ja, Stichwort Lego-Bausteine, das ist natürlich ein spannender Punkt. Da würde ich nachher nochmal näher drauf eingehen. So, was haben eigentlich Lego-Bausteine mit Innovationen zu tun? Und ja, jetzt sprichst du natürlich schon viel zum Thema Unternehmensberatung. So, wie kann man sich das denn genau vorstellen? Und vor allem, wie hast du dir denn das ganze Wissen dazu angeeignet, um dich dann am Ende des Tages auch hinstellen zu können und zu sagen, ja, jetzt kann ich Unternehmen zum Thema Digitalisierung beraten?
Ja, da kommen natürlich verschiedene Aspekte zusammen. Also erstmal ist natürlich ein hohes Interesse als Grundvoraussetzung, weil sonst quäle ich mich ja damit durch. Was man halt sieht, was man leider sieht, ist, dass dieses Themenfeld sehr von sehr vielen Leuten besetzt wird, die vielleicht einfach nur eine Möglichkeit sehen, leicht oder schnell Geld zu verdienen in dem Bereich, aber jetzt nicht wirklich das Interesse mitbringen, aus technischer Perspektive, aus Transformationsperspektive heraus. Das ist ein bisschen schade. Aber wenn man natürlich man muss ein hohes Interesse dabei haben. Und bei mir ist es, oder auch bei meinen Kollegen, ist es einfach so, wir sind einfach extrem neugierig. Ne? Wir wollen einfach super viel einfach immer wissen. Und rein abgesehen von der Beratungsleistung interessiert uns natürlich auch einfach, was machen denn die Unternehmen? Ja, wie arbeiten die einfach so? Und durch diese reine Neugier fuchst man sich immer mehr in neue Themen rein, wenn man sich konkret weiterbilden möchte. Klar, am Anfang helfen so diese Standardbücher, die überall in der Buchhandlung liegen. Die helfen, um so ein bisschen so ein Grundverständnis zu bekommen, aber dann geht es sehr, sehr, sehr viel über Praxiserfahrung. Und die Praxiserfahrung muss man übrigens auch nicht selbst sammeln für Leute, die vielleicht starten wollen. Es reicht auch einfach mal, Handelsblattartikel zu lesen oder wo stehen denn Unternehmen, woran ist es denn gescheitert? Ja, also wenn man sich zum Beispiel Software-Einführungen von Unternehmen anschaut und dann gibt es Zeitungsberichte darüber, warum hat es denn nicht funktioniert? Das ist eigentlich schon relativ offen kommuniziert. Darüber kann man sich viel weiterbilden, über LinkedIn kann man sich viel weiterbilden und natürlich auch über das Studium und dahingehend auch über wissenschaftliche Arbeiten. Also viel von dem, was wir jetzt machen, wir transformieren diese agilen Arbeitsmethoden, das sind ja eigentlich Arbeitsmethoden, transformieren wir eben auch ins Projektmanagement rein. Und das war eigentlich, die Basis dafür waren wissenschaftliche Arbeiten, die wir selbst verfasst haben, die wir aber auch natürlich auch von anderen Autoren gelesen haben. Und das hilft enorm. Also wissenschaftliches Arbeiten muss da in dem Zweifel auch gar nicht trocken sein, sondern man kann viele Sachen da direkt transformieren, gerade wenn man auch sieht, dass viele Sachen, die jetzt in der BWL besprochen wurden, auch schon vor 70, 80 Jahren in der Wissenschaft schon aufgegriffen worden sind, was Kreativität und Co. angeht. Also es gibt ganz viele Sachen, die man da braucht, die man sich aneignen kann, und man muss da gar keine Scheu haben, weil letztendlich geht es auch um Praxiserfahrung. Man kann auch ehrenamtliche Projekte machen, man kann mal im Freundeskreis gucken, hat da vielleicht jemand ein kleines Unternehmen, ist er vielleicht selbstständig, kann ich dem vielleicht irgendwie helfen, irgendwie das mal anschauen. Also schnell Praxiserfahrung zu sammeln, man muss ja nicht direkt mit seinem 10.000 Euro Tagessatz oder so einsteigen, sondern einfach mal reinzugucken. Also das klassische Praktikum, was es im Arbeitnehmertum gibt, gibt es halt auch im Selbstständigentum, indem man einfach für Leute kostenlos was macht und einfach guckt, ist es was für mich und wie man sich da reinfuchsen kann. Aber das ist wichtig, dass man eben auch zu Kunden Erfahrungen mitbringt von anderen Kunden. Das ist ja auch Teil des bewussten Einkaufsprozesses. Man möchte ja auch Leute sich ins Unternehmen holen, die denselben Prozess schon x-mal gemacht haben woanders. Kleines Henne-Ei-Problem, aber das kann man dahingehend umgehen, indem man einfach am Anfang ein bisschen kostenlos arbeitet oder ein bisschen sich mal reinschaut oder halt jemanden kennt, der vielleicht wirklich eine Unternehmensberatung hat, der einfach einmal mitnimmt. Also das ist auch alles nicht ausgeschlossen, einfach die Leute mal anschreiben bei LinkedIn. Also da haben wir immer schon ganz gute Erfahrungen mitgemacht. Leute einfach mal anschreiben und fragen. Die meisten sind relativ offen für alles Mögliche. Also da kann man sich dann auch gute Weiterbildungsmöglichkeiten holen.
Ja, das glaube ich. Also das glaube ich tatsächlich, denn am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch so, wenn man mit offenen Augen oder mit einem offenen Mindset durch die Welt läuft, dann sieht man so viele Möglichkeiten und Chancen, entsprechend etwas zu verbessern und auch ja vermutlich viele Dinge für sein eigenes Unternehmen, also wenn man jetzt angestellt ist, aber auch als Selbstständiger zu verbessern, wo man dann halt auch sagt, okay, warum haben wir das noch nie aus der und der Perspektive betrachtet und ja, wahrscheinlich so wie du es auch schon sagst, einfach mal machen. Aber kommen wir doch einmal zu einem ja noch viel spannenderen Part, nämlich zum Thema methodisches Vorgehen bei der Entwicklung von Innovationen. Erzähl uns doch einmal in einfachen Worten, was es da so für Methoden da draußen gibt, um Innovation zu entwickeln. Also Design Thinking haben wir ja schon ein bisschen kennengelernt, aber da gibt es bestimmt noch mehr spannendere Möglichkeiten, gehe ich mal von aus.
Genau, Design Thinking ist so der Klassiker, auch wenn er schon besprochen worden ist. Es ist halt, eignet sich halt deshalb ganz gut, weil im Design Thinking, ist nicht eine Methode, sondern im Design Thinking sind ganz, ganz viele verschiedene Methoden untergepackt und quasi in so einen Rahmen geordnet. Deshalb ist Design Thinking auch relativ beliebt und relativ bekannt. Und wenn man sich das mal anschaut, was da alles drinsteckt in den verschiedenen Methoden, kann man eigentlich immer identifizieren, dass es verschiedene Phasen gibt, in denen sich ein Projekt oder eine Idee generell befinden kann. Und da entsprechend kann man auch verschiedene Methodiken zuordnen. Also fang immer ganz am Anfang an. Irgendwo muss ja irgendein Impuls oder irgendeine Idee herkommen. Also jedes Projekt startet ja mit irgendeinem, der mal sagt, hey, das sollten wir jetzt mal angehen. Und diese Person, die das sagt, hat ja irgendwoher diese Information. Also wenn ich jetzt sage, wir möchten jetzt ein neues Content-Management-System einführen oder wir möchten jetzt eine neue Person einstellen, sagen wir es mal so. Irgendwo muss ja dieses Bedürfnis herkommen, dass die Person überhaupt äußert, dass wir eine neue Person einstellen wollen. Und wenn wir da am Anfang sind, dann sprechen wir noch über eine Problemverständnisphase. Die Phasen gibt es auch im Design Thinking, wo es einfach dann darum geht, mal rauszufinden, was führt uns eigentlich dazu, dass wir jetzt hier zusammensitzen. Und Problemverständnis ist eines der ganz zentralen Themen, die um alle Methodiken sich rumschwingt. Wenn du mit Leuten sprichst, die geschult werden wollen, da kriegst du immer dieselbe Aussage, nämlich ja, Problemverständnis brauchen wir nicht, haben wir alles schon, wir kennen das Problem schon und jetzt geht es nur noch darum, Lösungen zu entwickeln. Und das ist oft ein ganz, ganz kritischer Ansatz von den Leuten, da muss man immer ein bisschen überzeugen, dass das Problem in der Regel noch nicht gänzlich verstanden worden ist. Wenn man sich so einen Prozess anschaut, kann man davon ausgehen, dass 70-80% des gesamten Projektes eigentlich nur Problemverständnis ist und hinten raus die Lösung eigentlich extrem leicht fällt, wenn man das Problem wirklich verstanden hat. Das Problemverständnis, das hängt ein bisschen dann vom Projekt selbst ab, was ich da jetzt für konkrete Methodiken anwende. Wenn ich jetzt ein ganz neues Unternehmen gründen möchte, ist es wichtig vielleicht, dass man sich mal einen Überblick verschafft über eine Business Model Canvas. Also ein Business Model Canvas kann ich quasi ein Geschäftsmodell mir anschauen und schnell überfliegen, ob das halbwegs Sinn ergibt. Das ist immer ein ganz geeignetes Mittel, gerade wenn man ein neues Geschäft gründen möchte. Es gibt ganz am Anfang, wenn ich vielleicht mein Team zusammensetze, gibt es einen Golden Circle, was sich ganz etabliert. Da geht es darum, warum arbeite ich eigentlich gerade an diesem Projekt? Das ist das Thema Teamfindungsprozess. Es geht um Zielgruppen, da kann ich mich mit Personas beschäftigen. Also es ist ein riesiges Sammelsurium an verschiedenen Methoden, die natürlich, und das ist auch Teil so einer Beratungsleistung, herauszufinden, welche dieser einzelnen Methoden zum Projekt und zum Projektstatus selbst passen. Das ist wichtig herauszufinden, weil oft kriegen wir auch die Anfrage, mach doch diesen Workshop mit uns.
Und Pascal, renn mal los und zeig wie wir innovativ sein können.
Genau, das ist richtig. Und dann ist so die Frage, ja, warum wollt ihr denn jetzt einen Business Model Canvas Workshop haben? Warum sollen wir denn das Geschäftsmodell evaluieren? Das wollen wir halt so haben. Und dann kommt halt irgendwann raus, okay, eigentlich ist die Zielgruppe komplett nicht definiert oder eigentlich ist das Team an einem Prozesspunkt angekommen, der überhaupt noch nicht passt, um da jetzt groß über ein Geschäftsmodell zu sprechen, weil das Team eigentlich überhaupt sich noch gar nicht kennt, weil die überhaupt nicht wissen, warum arbeiten wir hier eigentlich zusammen. Und das sind eben die Punkte, die oft vergessen werden. Also man versucht über eine Methodik eine Lösung quasi zu erzwingen, aber man ignoriert dabei in der Regel, dass es viele verschiedene Faktoren gibt, die zu dieser Lösung hinzukommen. Und ein Thema ist eben das Thema Team, ein Thema ist der Punkt Kreativität und Unternehmenskultur und ein Thema davon anschauen, ist eben die Methodik. Und dann muss man diese drei Punkte immer gleichzeitig behandeln. Dafür ist Design Thinking auch wirklich gut geeignet, weil es auch gut in diese unternehmenskulturellen Punkte mit eingreift. Also kann man vielleicht mal ein konkretes Beispiel geben. Wenn man, vielleicht haben manche im Unternehmen vielleicht irgendwo eine Couch stehen oder so. Das ist immer so der Klassiker, so der Kicker oder die Couch, die irgendwo steht. Und dann ist es eine ganz interessante unternehmenskulturelle Frage. In manchen Unternehmen, wenn da jetzt jemand auf der Couch sitzt oder ein anderer spielt Kicker, dann ist es eine unternehmenskulturelle Frage, wie ich das interpretiere. Wenn die Leute in einem relativ konservativen Unternehmen jemanden auf der Couch sitzen sehen, werden die sagen, boah, das ist aber eine faule Socke. Sitzt den ganzen Tag hier nur rum, wofür wird der eigentlich bezahlt? Will er nicht mal arbeiten gehen? Ja, und wenn ich eine positivere, eine kreativitätsorientierte Unternehmenskultur habe, dann wird man sagen, oh, anscheinend ist er gerade irgendwie in einem Denkprozess oder er braucht irgendwie gerade eine Pause oder kommt gerade irgendwie aus einer Session raus und muss sich mal gerade irgendwie bewusst rausziehen aus dem Ganzen. Völlig verschiedene Interpretationen derselben Art und Weise, derselben Situation. Ne? Also wie oft sieht man Kicker in der Eingangshalle, wo noch seit 10 Jahren kein Mensch dran gespielt hat, weil jeder Angst hatte, dass wenn man da dran geht, dass die Leute denken, man würde nicht arbeiten. Und das meine ich eben mit diesem unternehmenskulturellen Ding. Also wenn man jetzt eine Methodik abgeschlossen für sich betrachtet, dann spielt man ein bisschen mit Post-its rum und auch mit Legosteinen oder mit was auch immer. Aber sobald man dann aus diesem geschlossenen und geschützten Raum des Workshops wieder rausgeht in die Unternehmensrealität zurück, dann ist das alles vergessen und plötzlich traut man sich ja gar nicht mehr zu sagen, man hat gerade kreativ gearbeitet oder so, weil man wird eigentlich nur, wenn man dann so einen Tag in so einem Workshop ist, als Störfaktor betrachtet. Und deshalb bringt die Methodik an sich auch gar nichts, wenn man es nicht auch über die anderen Themen währenddessen spricht. Ne? Und deshalb meine ich das eben mit dem Team. Es ist extrem wichtig, dass wir so einen Kreativitätsprozess, das Team sich kennt und miteinander harmoniert. Also es gibt ja dieses bekannte Modell der Teamuhr von Tuckman, dass Personen am Anfang, wenn sie neu zusammengemischt werden, sich immer relativ gut verstehen, weil sie höflich zueinander sind und hinten raus dann immer Konflikte kommen. Und diese Konflikte müssen erst geklärt werden, bevor das Team wirklich performt. Und bevor das Team nicht in dieser Performance-Phase drin ist, macht es ehrlich gesagt schon wenig Sinn, überhaupt über Kreativitäts- und Projektmanagement-Themen zu sprechen. Also es kann zum Beispiel durchaus sein, wenn jetzt jemand sagt, ich will ein Business Model Canvas Workshop machen, dass wir erstmal damit anfangen müssen, das Team ein bisschen zusammenzubringen. Und dann ist es so oft, dass dann Leute seit 15 Jahren zusammenarbeiten und nicht wissen, kein einziges Detail, keine Ahnung haben, was die anderen Leute machen, die drei Schreibtische weitersitzen und auch nicht wissen, was die Person vielleicht privat macht. Also es ist immer so ganz interessant, wenn man im Workshop sitzt und wir sagen immer, erzähl doch mal eine kleine private über dich. Und da sitzen Leute im selben Büro, im Zweierbüro und die wissen nicht, dass die andere Person seit 15 Jahren einen Segelflugzeugschein hat. Ne? Und das ist total interessant, wie Leute sich komplett neu kennenlernen. Und das ist eigentlich die Basis, dieses Vertrauen und auch eine gewisse persönliche Interaktion zu den Teammitgliedern zu haben, dass diese Methodiken hinten raus auch wirklich fruchten können und der Kreativitätsprozess auch wirklich geht. Von daher ist die Frage der richtigen Methodik oder so einer Auflistung von Methodiken immer ein bisschen schwierig, weil das halt zu dieser ganz konkreten und hoch individualisierten Situation passen muss.
Ja, absolut. Also ich kann da auch nur von meinen eigenen Erfahrungen sprechen und kann es total unterstreichen. Man schließt sich im besten Fall für eine komplette Woche ein, man weiß dann aber trotzdem irgendwie im Hinterkopf, okay, jetzt habe ich ja noch zig Themen, die trotzdem noch am Laufen sind und das hemmt dann auch so ein Stück weit die entsprechende Kreativität. Was aber dann tatsächlich bemerkenswert ist, jetzt wo du es auch ansprichst, am Ende des Tages kommt man dann raus aus seinem Glaskasten oder wo man auch immer innoviert hat und kommt dann zurück an seinen eigenen Arbeitsplatz beziehungsweise die gewohnte Arbeitsumgebung und ja, irgendwie hat sich da ja nichts verändert. Oder man wendet nichts mehr davon an.
Was man halt dann noch sagen muss, was halt ganz wichtig ist, warum Innovation in vielen Unternehmen eher stiefmütterlich behandelt wird, ist, weil Innovation in der Regel immer im krassen Kontrast zum Tagesgeschäft steht. Also man kann das vielleicht ein bisschen klarer machen. Bist du irgendwie beim TÜV oder bei der DEKRA oder so, die dann deine Autos prüfen. Und ich weiß jetzt nicht, wie viele Autos so ein TÜV oder DEKRA-Mensch am Tag prüfen kann. Lass uns mal 10 Leute sein oder 10 Autos sein oder keine Ahnung. Und ihr verdient vielleicht 1.000 Euro damit, erwirtschaftet 1.000 Euro für sein Unternehmen am Tag. Wenn ich jetzt diese Person eine Woche lang in einen Workshop reinpacke, dann habe ich halt einen krassen Ausfall der Arbeitsproduktivität von dieser Person, weil die kann ja eine Woche lang konkret nicht arbeiten. Und das ist eigentlich immer das ganz Schlimme, dass Innovation und Produktivität bis jetzt immer in einem krassen Gegensatz zueinander stehen und im Zweifel betriebswirtschaftlich, unternehmerisch immer die Produktivität in den Vordergrund gerückt wird. Also wenig Leute sollen in die Innovation, möglichst viele da rein tatsächlich schnell operativ Geld zu verdienen. Das ist eine Schwierigkeit und das war auch einer der Gründe, warum wir die Software entwickelt haben, damit wir eben die Möglichkeit haben, Produktivität und Kreativität eben miteinander zu vereinen, dass es auch in den Arbeitsalltag reinkommt. Ich meine, schau dir Corona ein. Was ist denn die ersten Abteilungen, die in großen Konzernen denn dicht gemacht werden und in Kurzarbeit gehen? Das sind immer die Innovationssachen. Das sind immer die kein unmittelbares Geld gerade reinbringen können. Ne? Alles, was irgendwie kreativ und innovativer wird, das sind die Sachen, die als erstes hinten raus weggestrichen werden. Und das ist halt eben schade, weil es in der Regel nur als Kostenblock betrachtet wird. Aber ich meine, man sieht ja, wenn ein Geschäftsmodell zum Beispiel durch Corona sehr angreifbar ist, ist es eigentlich für mich das Warnsignal, dass man eigentlich da noch mehr in Innovationsthemen reingehen sollte. Also das ist eben ganz wichtig, dass man eben gucken muss, dass Innovation und Kreativität sich eben nicht beißen, sondern dass man das irgendwie miteinander verwurstelt bekommt und dass man produktiv bereits in der Innovationsphase arbeiten kann, um nicht aus dem Workshop rauszugehen, dann zu sagen, Gottes Willen, ich muss die ganze Arbeit der letzten Woche jetzt noch nachholen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade angesprochen hast.
Ja, definitiv. Und kannst du aus den Erfahrungen, die du jetzt schon gemacht hast, ableiten, ob jetzt jede Methode für jedes Unternehmen geeignet ist oder gibt es da jetzt auch schon gewisse Präferenzen oder einen Standard, der sich da jetzt schon abzeichnet, wo du sagst, okay, das ist jetzt zumindest mal ein Grundsetting, damit kann man arbeiten?
Es ist unterschiedlich. Ne? Also so ein Design-Thinking-Prozess ist tatsächlich so das Etablierteste, was man machen kann, weil es eigentlich relativ immer in einem Unternehmen angewendet werden kann, auch in jeder Situation. Hängt aber ein bisschen auch von der Fähigkeit und von der Leistung denn des Moderators ab oder der Moderatorin des Workshops ab. Design Thinking eignet sich halt deshalb auch, weil da hinten raus schon was Konkretes bei rumkommt. Ne? Also es gibt viele Methodiken, wo man dann danach eine schöne Leinwand sich aufgemalt hat, aber es bringt mir jetzt nicht wirklich unmittelbar was für meine Arbeit. Aber das kann man tatsächlich sehr gut anwenden. Was sich auch immer eignet, sind tatsächlich Personas. Mit Personas kann ich mir meine Zielgruppe mal ein bisschen anschauen. Wer ist eigentlich der Kunde? An wen verkaufe ich das eigentlich? Normalerweise laufen Zielgruppen ab im Unternehmen, indem man sagt, ja, unser Durchschnittskunde ist 27,8 Jahre alt, ist weiblich, hat irgendwie 0,8 Kinder und wohnt in einer Großstadt. So sind normalerweise Kundenprofile aufgestellt von Unternehmen. Eine Persona ist viel persönlicher. Also mit einer Persona entwickelt man quasi eine wirkliche Person. Man gibt der Person einen Namen, man gibt ihr ein konkretes Alter, ein Einkommen, man versetzt sich in die Person hinein, was für Hobbys hat die Person vielleicht und wie steht es im sozialen Umfeld, ist sie verheiratet, hat sie viele Freunde, wenig Freunde, was ist wichtig, kauft die Person lieber teure Marken oder ist es lieber funktionsbewusst und spart viel Geld. Man entwickelt da quasi wirklich einen konkreten Menschen, so wie bei den Sims oder sowas, kann man sich das vielleicht vorstellen, wo man dann einen konkreten Menschen entwickelt und sagt, okay, ich verkaufe jetzt nicht mehr an weiblich 27,3, 0,8 Kinder mein Produkt, sondern ich verkaufe mein Produkt an Susanne. Und dann weiß jeder sofort, okay, Susanne hat die und die irgendwie Anforderungen an ein Produkt, weil sie vielleicht einen hohen Anspruch an Usability hat, aber dafür ist sie auch bereit, mehr Geld zu bezahlen. Und das kann man eben sehr gut kombinieren, weil das können Teams auch machen, unabhängig von ihrem eigenen Standpunkt oder von ihrem eigenen Kreativitätslevel, auf unterschiedlichen unternehmenskulturellen Level, weil das bietet immer eine ganz gute Basis, um mal zu verstehen, was mache ich hier eigentlich? Ja, also womit beschäftige ich mich eigentlich gerade bei der Produktentwicklung? Ich entwickle ja ein Produkt immer für irgendeinen Menschen, der das hinten raus irgendwo kauft, egal wie weit dieser Mensch eigentlich weg ist oder vielleicht sind da verschiedene Instanzen dazwischen, aber irgendeiner kauft es ja, irgendeiner klickt ja auf Kauf oder irgendeiner beweist den Betrag. Und dann muss man eben gucken, wer ist eigentlich die Person? Und dafür eignet sich eine Persona super, super gut. Das kann man auch relativ gut ohne Coach machen, tatsächlich. Das kann man sich einfach mal im Team zusammensetzen, 1-2 Stunden, sich vielleicht irgendein Buch dazu nehmen, vielleicht auch einen Podcast dazu hören, wie man das dann konkret macht. Oder eben auch irgendeine Softwarelösung oder so dazu einkauft. Aber man kann da relativ leicht schon schnell ein Ergebnis zeigen. Das ist quasi so der Einstiegspunkt. Zweite Sache neben jetzt so Personas-Sachen, was ja schon sehr konkret im Tagesgeschäft quasi angesiedelt ist, ist ganz klar, es ist so eine Kanban-Methodik. Also Kanban empfehlen wir immer als den Einstieg überhaupt in diese ganze New Work, Agile Work und Kreativität und Unternehmenskultur-Phase rein. Kanban ist im Wesentlichen nichts anderes als einfach eine To-Do-Liste. Eine To-Do-Liste, die aufgespaltet ist zwischen Aufgaben, die noch erledigt werden müssen, Aufgaben, an denen ich gerade dran bin und Aufgaben, die ich schon erledigt habe. Mehr ist es nicht, es ist überhaupt kein Hexenwerk und man guckt, dass man diese Aufgaben möglichst öffentlich irgendwo hinbringt. Also irgendwie da hänge ich sie an eine Wand, dass jeder in meinem Team sehen kann, was ich gerade mache, oder man nimmt sich eine Online-Lösung, wo man zusammen immer einsehen kann, was der andere eigentlich gerade macht. Denn das ist der allererste Schritt, weil was man ganz oft im Unternehmen hat, ist, dass man man hat einen hohen Grad von Isolation, weil man gar nicht weiß, was machen die anderen gerade. Man traut sich auch nicht wirklich zu fragen, was machen andere eigentlich gerade.
Ja, das stimmt. Wobei, da habe ich auch eine spannende Frage, weil das nehme ich selbst immer zumindest so wahr. Auf der einen Seite bin ich ein großer Fan davon, dass man das entsprechend transparent macht, um vor allem zu wissen, okay, wo stehen wir denn gerade? Aber auf der anderen Seite ist es ja auch irgendwie so eine Drucksituation, weil viele sind es ja gar nicht gewohnt, ihre Arbeit transparent zu machen. Also aus verschiedenen Gründen, weil man vielleicht zu langsam arbeitet oder eben nicht so richtig vorankommt oder warum auch immer. Hast du da auch schon Erfahrungen mitgemacht, wie man damit umgeht? Also diese Angst vor dem transparenten Arbeiten?
Genau, absolut richtiger Punkt, den du da ansprichst. Das ist immer natürlich ein Einschnitt in die eigene Arbeitswelt und man gibt ein Stück Preis von sich, das ist ganz klar. Hinten raus zeigt aber bei allen Unternehmen, bei denen wir das eingeführt haben, immer dasselbe Ergebnis. Nämlich, dass die Arbeitstransparenz dazu führt, dass die Arbeitsauslastung den Leuten gleicher gemacht wird. Also das heißt, Leute sind nicht mehr chronisch überfordert, während andere vielleicht chronisch unterfordert sind, sondern das Aufgabenlevel pegelt sich so ein bisschen aus zwischen den verschiedenen Leuten. Weil man einfach mal sehen kann, okay, hier lang brauche ich halt einfach länger. Und das führt halt zu einem ganz, ganz elementaren Anstieg von Kommunikation und auch von Zufriedenheit. Weil wie oft kennt man es in dem Beispiel IT-Abteilung, wo man immer schimpft, ja, die IT-Abteilung. Jetzt, ich habe ja vor 3 Wochen da schon wieder ein Ticket hingestellt und will nur meinen blöden Monitor ausgetauscht haben, ist immer noch keiner da. Was ist das? Was machen die eigentlich? Die machen doch eh nichts da unten. So ist ja immer so die Formulierung beispielsweise. Wenn man das einfach mal transparent macht, was jetzt so diese IT-Abteilung da unten eigentlich macht, und dann sieht man dann, dass du nicht nur einen Monitor am Tag austauschst, sondern dass da gerade 5000 Tickets vor dir sind. Und da sind nur 2 Werkstudenten, die das alles abhandeln müssen und komplett auf dem letzten Zahnrad laufen, weil sie so viel Arbeitsbelastung haben, dass sie gar nicht mehr klarkommen. Und dann hast du genau den gegenteiligen Effekt. Plötzlich führt die Transparenz dazu, dass andere Leute Verständnis dafür haben, dass es bei dir auch mal gerade ein bisschen länger dauern kann, weil die Leute endlich mal verstehen, was du eigentlich den ganzen Tag auf der Arbeit machst. Und das ist eben der Vorteil von Transparenz. Transparenz ist immer so ein bisschen was Mysteriöses, man muss ein bisschen aufpassen und dann, ja, nachher wissen alle alles über mich, aber hey, es ist doch ganz egal, wenn ich das an die Wand hänge oder öffentlich einsehbar mache, hinten raus wissen andere Leute, was mit mir abgeht und das ist eigentlich immer das sowieso das Relevante auch bei allen Methodiken, das Vertrauen im Team zu schaffen und zu wissen, ich hänge es an die Wand und wenn es jetzt einfach eine Woche lang sich diese Aufgabe nicht bewegt, dann kommt keiner und schimpft mit mir, sondern kommen die Leute und fragen, kann ich dir helfen bei der Aufgabe? Und das ist ein ganz anderes Framing, ja, das ist genau wie eben mit der Couch. Vorher, wenn man langsam war, wenn man nicht weiterkam, hat man vielleicht Angst, man hat sich in der Angst reingesteigert, plötzlich ja, kommt man mit einem Bauchschmerzen zur Arbeit, wenn man denkt, jetzt habe ich es wieder nicht performt und was denken die anderen plötzlich über mich? Und jetzt selbes Szenario, weil ich die Aufgabe transparent gemacht habe, führt plötzlich dazu, dass ich auf die Arbeit komme und weiß, ich kriege Unterstützung, wenn ich sie haben möchte. Das ist natürlich auch kein Selbstläufer, man muss sich natürlich auch dann bewusst mit diesen Themen auseinandersetzen, man muss sich das vielleicht auch mal in Coaching reinholen, man muss dem Team das auch sagen, wie man natürlich damit arbeitet, aber hinten raus führt es immer zu Verständnis, zu Transparenz, zu einem Teambuilding heraus, durch so eine ganz simple Sache seine Aufgaben einfach zu teilen. Und wenn man das dann hat, das kann ein halbes Jahr, ja, 2 Jahre dauern, bis die Leute wirklich damit arbeiten, bis sie das verstanden haben, die Mehrwerte. Wenn man das dann hat, dann hat man eine super Basis geschaffen, um dann hinten raus mit weiteren Methodiken eben wirklich diesen Transformationsprozess zu einem hochkreativen und agilen Unternehmen zu schaffen, mit einer super, super simplen und in 5 Minuten eingeführten Version.
Ja, absolut. Also ich glaube, das ist auch ein Riesenzielbild, um dorthin zu kommen. Und das war jetzt ja auch ein echt gutes Fazit, dass Transparenz gar nicht so verkehrt ist, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch ein echt großer Schmerzpunkt, den viele Unternehmen und vor allem auch Mitarbeiter da eben haben. Ja, jetzt haben wir ja am Anfang von Lego und Innovation gesprochen. Das haben wir ja noch gar nicht richtig aufgeklärt, fällt mir gerade so auf. Wie muss man sich das denn vorstellen, Lego und Innovation? Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun?
Es hat sogar super, super viel miteinander zu tun, weil Lego, vielleicht ist die Brücke von Lego zu Innovation ein bisschen weit, aber die Brücke von Lego zur Kreativität ist sehr, sehr kurz. Also wer früher mal mit Lego gespielt hat, was du halt effektiv bekommst, ist ein Haufen an Plastiksteinen. So, das ist ja jetzt effektiv nichts Tolles, ja. Also wenn man jetzt mal rein rational betrachtet, man schenkt seinem Kind zu Weihnachten einen Haufen an Plastiksteinen, was ist denn das für ein Geschenk? Ja, es ist ja eigentlich jetzt nichts, wo
die
man jetzt
hast
irgendwie...
Was, mach was draus.
Ja, ne, man kann ja eigentlich nicht sagen, es ist jetzt irgendwie was Tolles. Ich meine, das unterscheidet sich vielleicht, ist genauso ein Plastik wie so ein gelber Sack oder so. Warum schenke ich jetzt Leuten plastik geformtes Plastik? Ja, warum? Weil die Leute halt nicht die Steine sehen, sondern weil sie eine Zukunftsvision in diese Steine rein projizieren. Sie wissen, aus diesen Steinen heraus wird halt irgendwann meine Ritterburg oder was auch immer. Und deshalb ist Lego eine unfassbar gute Analogie, wenn es um Kreativität geht, weil es geht nicht immer um die kleinen Einzelteile, die per se vielleicht nichts wert sind, aber man kommt mit der Summe der Einzelteile und einer guten Vision, kriegt man hinten raus was richtig Tolles zusammengezimmert, so dass man auch nachher mit diesen Sachen auch noch spielen kann. Und wenn, abgesehen von der Metaebene, kann man auch mit Lego-Steinen sehr schnell prototypen. Also wenn du im Workshop bist, dann willst du hinten raus immer schnell was Testbares haben. Also im normalen Unternehmen ist es ja so, du planst ein Projekt irgendwie über 10 Jahre im Voraus, dann machst du erstmal 3 Jahre lang eine Budgetplanung und setzt Teams zusammen, dann werden hinten raus dann die Budgets freigegeben und danach wird ein riesiger Prozess gemacht und hinten raus wird es dann dem Kunden präsentiert und dann sagen die Kunden, das wollen wir eigentlich gar nicht haben, das ganze Projekt wird eingestampft. Das ist ja Realität ganz viele Jahre gewesen. Und bei diesen ganzen agilen Methoden geht es eben darum, möglichst schnell etwas zu entwickeln, was ich dem Kunden schon zeigen kann und einfach mal Feedback einholen kann und frage, ist das eigentlich was du kaufen würdest? So mal ganz grob gesehen, würdest du sowas kaufen? Und der Vorteil von diesem schnellen Testen ist halt, dass ich an einem Tag etwas Testbares produzieren kann, an nur einem einzigen Tag im Vergleich von mehreren Jahren, die normalerweise so Entwicklungsarbeit hat. Und ich muss ja meinem Kunden irgendwie sagen, was ich da gerade entwickelt habe. Wenn ich jetzt ich habe jetzt irgendwie einen neuen Schrank entwickelt, ein neues Auto, eine neue Dienstleistung. Jetzt muss ich ja meinen Kunden irgendwie fragen, würdest du das kaufen? Und man verzichtet eigentlich immer darauf, das zu beschreiben mit Worten, was man eigentlich dem Kunden verkaufen möchte, weil in Worten ist immer eine gewisse Subjektivität drin. Da kann ich die Leute, wenn ich ein guter Verkäufer bin, kann ich die Leuten das einfach auch so andrehen, dadurch sind meine Ergebnisse verfälscht. Und dann möchte man immer den Leuten irgendwas einfach nur Haptisches in die Hand geben und einfach sagen, würdest du dieses Objekt, was gerade vor dir auf dem Tisch steht, würdest du das kaufen? Angenommen, es könnte das und das und das. Und dafür eignet sich Lego super, super gut. Also man muss es nicht nutzen, aber man kann es sehr gut nutzen, indem man das, was man gerade entwickelt hat, einfach mal in Lego baut. Und das ist super spannender Kreativitätsprozess, weil wenn du jetzt zum Beispiel gerade irgendwas nicht Haptisches entwickelt hast in dem Workshop, du hast zum Beispiel, weiß ich nicht, lass mal, du willst ein neues Recruiting-Konzept entwickeln, so du möchtest jetzt, wie bekommt deine Personalabteilung bessere Leute zu dir ran? So, dann hast du jetzt irgendwie eine neue Software gefunden oder möchtest eine neue Software entwickeln oder eine neue Stellenanzeige oder was auch immer und bau sowas mal in Lego nach. Das ist ein riesig krasser Kreativitätsprozess, dass wenn du jetzt sagst, du verkaufst einen Schrank, klar, kannst du in Lego ohne Probleme bauen, aber bau mal eine Dienstleistung in Lego. Das ist total spannend. Und das führt auch dazu, dass du in diesem Bauprozess, obwohl du das Ding einfach nur baust, setzt du dich auf eine ganz andere Art und Weise mit deinem Produkt auseinander, mit der du vorher noch nie konfrontiert warst. Bau mal eine Dienstleistung in Lego. Und das führt dann dazu,
ja, dass also das nehme ich auf jeden Fall gleich mal mit, weil ja. Ich glaube, aus der Perspektive habe ich mich tatsächlich noch nie mit beschäftigt. Also klar, also ein Produkt ist relativ easy, aber eine Dienstleistung, so, wobei, da bringst du mich jetzt tatsächlich dazu, dass ich jetzt echt bereut habe, dass ich kein Lego mehr habe. Da kann man ja eigentlich direkt wieder eine Großbestellung aufgeben, um dann wieder kreativ zu sein.
Das ist auch ganz wichtig, weil Lego hat ja auch diese Branche für sich entdeckt und nennt jetzt Lego Serious Play. Da sind genau dieselben Bausteine, nur deutlich teurer, weil es halt jetzt für Serious Play und für erwachsene Leute ist. Also man kann auch ganz normal.
Ja, wobei das ja auch wieder eine Top-Geschäftsfeld. Innovation ist direkt gleich die eigene
Produkte richtig, neu also verpacken. Man kann auch durchaus die eigenen Sachen holen. Aber es führt halt dann dazu, dass du dich neu auseinandersetzt mit deinen eigenen Produkten, einen ganz neuen Kreativitätsprozess angestoßen wird und plötzlich kommst du auch während dem Testen nochmal auf neue Ideen, weil du plötzlich auch eine ganz andere Art und Weise hast, dein Produkt zu beschreiben. Und also du kannst es schnell mit dem Kunden testen, du hast dich neu und kreativ mit deinem Produkt auseinandergesetzt und du hast vor allem immer eine Story fürs nächste Team-Meeting oder fürs nächste Unternehmensmeeting, ne? Wenn du einfach mal sagst, ja, wir haben 8 Jahre einen Planungsprozess gehabt und ihr, ja, wir haben das Ding in Lego gebaut. Ja, und das ist ein super, super interessantes Thema, weil dadurch hast du auch sehr schnell so ein lustigen Art und Weise und Draht zu anderen Teams, die das vielleicht auch mal irgendwann ausprobieren wollen, wenn die Unternehmenskultur dazu passt. Und das ist ein super spannendes Thema, Lego anzuwenden. Also macht absolut Spaß. Und ich nutze tatsächlich auch meine alten Lego-Sachen dafür. Also ich habe mir kein Lego Series Set gekauft.
Ja, das macht doch total Sinn. Also finde ich auch super, super spannend. Und ich glaube auch, dass es das perfekte Fazit zu dem ganzen Thema rund um die Methoden zur Entwicklung von Innovationen ist. Und ja, Pascal, ich möchte mich an der Stelle bei dir nochmal ganz, ganz herzlich für deine Teilnahme bedanken. Es hat mich sehr, sehr gefreut und ich glaube auch, wir haben heute ganz viel spannenden Input rund um das Thema Innovation bekommen. Also wenn ich allein an das Thema denke, Problemverständnis stärker ausbauen und vor allem auch weiter schärfen um sich auch auf jeden Fall die notwendige Zeit dafür zu nehmen und darin zu investieren, was ja auch häufig in den Projekten viel, viel zu kurz kommt. Dann auch das Stichwort Unternehmenskultur, also sicherlich auch eines der großen Themen, das jedes Unternehmen so vor sich hat und auch gleichermaßen die spannenden Einblicke rund um die Methoden, wie zum Beispiel Personas oder auch Kanban, wo du uns gegeben hast und um einfach auch die Arbeitsweisen besser und einfacher zu strukturieren, um daraus dann vor allem auch ein besseres Verständnis für Transparenz zu schaffen. Ja, und das war auch nochmal eine ganz interessante Perspektive, also dass es nicht immer nur zwangsläufig schlecht sein muss, wenn man seine eigene Arbeitsergebnisse transparent gestaltet, weil am Ende des Tages hilft es mir mehr, als dass es am Ende schadet. Und ja, Pascal, vielen, vielen Dank. Und ja, nochmal für alle, für die sich mit dir in Verbindung setzen möchten. Wo findet man dich denn und wie kann man dich erreichen?
Also am unkompliziertesten ist es immer über LinkedIn. Pascal Jacobi, Jacobi mit K und Y, einfach adden und einfach irgendeine Frage stellen. Dann können wir immer gerne in Kontakt, da bin ich sehr unbürokratisch. Ansonsten, wen die Software-Themen interessieren, über die wir gesprochen haben, also wie man Kreativität und Produktivität vereinen kann, kann sich mal auf kiwimo.com umschauen und dich da auch gerne als Tester für die Software registrieren. Und da bin ich eigentlich auch immer erreichbar, sind auch meine E-Mail-Adressen drauf und dann einfach ganz informell anschreiben, da bin ich ganz unbürokratisch, dann kommen wir gerne ins Gespräch.
Ja, sehr cool, das werde ich auch alles in den Shownotes entsprechend verlinken und ja, Dankeschön Pascal für deine Zeit und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, bleib digital und bis zum nächsten Mal.